Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel. Heute erzähle ich euch mal, wie das hier so ist mit der Krankenversicherung und auch mit Sozialleistungen. Das ist doch in New York zumindest viel besser, als ich dachte. Und am Ende gehe ich noch ganz kurz in die politische, sozialkritische Ecke. Wenn ihr darauf Lust habt, bleibt bis zum Schluss. Ansonsten gebe ich euch vorher wieder Bescheid, wenn es soweit ist. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo und zurück hier im Big Apple Strudel Podcast. Es ist brutal heiß. Was haben wir heute? Den 2. August. Also ich bin heute Morgen aus dem Haus raus und habe gedacht, ich bin physisch in einen Föhn reingelaufen. Wow, Leute. Also mir hat es wirklich nie was ausgemacht, der Sommer hier. Ich fand es immer richtig toll, weil mir macht jetzt Hitze nicht so viel aus. Aber ich muss gestehen, dieses Jahr, da merke ich doch ein bisschen, dass es mich anstrengt. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht auch, weil normalerweise der August immer extrem heiß ist und dann ist es halt so ein Monat. Und dieses Jahr hat der Juli schon so krass angefangen. Und das Problem ist hier ja nicht die Hitze, sondern die Luftfeuchtigkeit. Wir befinden uns ja teilweise zwischen um die 80-90% Luftfeuchtigkeit. Das ist dann fast schon ein Dampfbad. Ja, da kann man schon wirklich sagen, da brauchst du nicht ins Dampfbad gehen im Fitnessstudio, das hast du dann draußen. Also heute war es echt krass. Ich war heute mit einer Freundin einen Kaffee trinken und drinnen war alles voll, weil jeder wollte in der Aircondition hocken. Und dann waren wir tatsächlich draußen gehockt. Ich habe aber auch einen Eist Cappuccino getrunken, gell? Einen kalten. Aber beim Sitzen ist die Soße runtergelaufen. Es war brutal. Naja, also wenn ihr mal im Sommer hierher kommt, ihr braucht nicht viele Klamotten mitnehmen. Lieber leicht und kurz alles. Und unbedingt eincremen. Ich war am Mittwoch vielleicht so eine Stunde draußen unterwegs und es war bewölkt, Leute. Und ich habe tatsächlich, einen Fahrausschnitt, einen roten, von meinem Kleid. Ich dachte mir am Abend so, was ist das denn jetzt? Woher kommt es denn? Es war doch wolkig. Und da war ich echt ein bisschen geschockt. Ich habe nur einen Spaziergang gemacht. Und ich habe ein rotes Dreieck auf dem Dekolleté. Also es ist mir unbegreiflich. Aber es zeigt halt auch echt wieder, wenn ihr hier seid im Sommer in New York, cremt euch ein. Bitte, bitte, bitte. Gesicht, Nacken, Arme, eincremen. Ich muss es eigentlich, sage ich es mir gerade. Ich bin da auch ein bisschen zu Larifari. Wenn ich länger unterwegs bin, klar. Aber wenn ich nur so ein bisschen spazieren gehe, denke ich mir, ach, was soll's. Aber nein. Tut nicht weh, aber es sieht sehr lustig aus. Was war jetzt noch vor kurzem, was ich euch erzählen wollte? Ach ja, gestern hatte ich eine der schlimmsten Taxifahrten meines Lebens in New York City. Wir waren essen mit Freunden, es war total super. Taxi kommt, wir halten es an, wir steigen ein. Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Es hat gerochen, als wenn ein Obdachloser mit uns im Taxi sitzen würde. Erst dachte ich mir, ist das jetzt der Taxifahrer oder was? Aber der hat jetzt nicht obdachlos ausgesehen. Außerdem, wenn er obdachlos wäre, würde er ja, glaube ich, kein Taxi fahren. Also ich habe keine Ahnung, wie es dazu kommt. Ich habe mir dann auch gedacht, ich will es gar nicht wissen. Aber die Taxifahrt war furchtbar. Wir haben dann trotz Hitze die Fenster runter. Ich habe ständig meinen Kopf rausgehalten. Ich war kurz davor, nach 3 Straßenblöcken zu sagen, das geht nicht, ich muss aussteigen. Sorry. Das war so eklig und so schlimm. Ich habe das in meinen 7 Jahren New York noch nie erlebt. Es war crazy. Ich weiß auch wirklich nicht, wie es dazu kam. Vielleicht hat ein Obdachloser drin übernachtet oder was? Also es war heftig. Nee? Also, das war auch ein erstes Mal, muss ich sagen. Und dann ist mir gestern noch was anderes aufgefallen. Das wollte ich euch auch erzählen. Also, ich war jetzt zum 2. Mal mit dem Mike in so einem Members Club. Da macht er gerade so ein Sommerprogramm. Das ist in Midtown und es ist halt so ein tolles, altes, riesiges Haus. Innen drin sieht es manchmal aus, wie wir das aus Deutschland so kennen, von so, also so Residenzen oder so, oh mein Gott, Schlössern oder so, ne? Also so ein bisschen prunkvoll, so ein bisschen mit schöner Malerei und Deckenmalerei und Stuck und so. Das ist ja jetzt für uns in Deutschland jetzt nicht, sag ich mal, so außergewöhnlich, aber für die Amis hier ist es ja, oh mein Gott, das ist ja hier, wow, das ist ja alt und es ist ja festlich und wuhu. Naja, auf jeden Fall waren wir da zum zweiten Mal dort, waren eben essen mit Freunden. Und es ist mir jetzt zum zweiten Mal aufgefallen, ich bin 57. Straße ausgestiegen, auf der Fifth Avenue da die Ecke. Also ich bin rübergelaufen zur Fifth Avenue und runter dann ein Stück weit. Und da ist eine Kreuzung direkt vor diesem Members Club. Und da war jetzt zum zweiten Mal eine ältere Frau an der Ampel am Boden gesessen, eine Afroamerikanerin, fast nichts am Leib, abgemagert ohne Ende und die sitzt da und die Leute laufen einfach dran vorbei. Und ich jedes Mal, ich stehe dann da und denke mir so, das kann nicht sein. Das ist wieder diese Sache, das habe ich ja schon mal erzählt, New York ist einfach nur krass, was die Kluft angeht. Weißt du, Fifth Avenue, wo echt wirklich die ganzen Stores sind, die ganzen Geschäfte, wo viel los ist, wo die Leute konsumieren. Und mittendrin hockt dann jemand, der einfach nichts hat, außer sich selbst. Da ist auch so eine Kirche in der Nähe gleich, die sich halt viel um Obdachlose kümmert. Aber es ist so krank eigentlich, wenn man sich das mal überlegt, dass die Menschheit an dieser Person vorbeiläuft und eigentlich, wenn genug Leute sich drum kümmern oder wenn einfach nur eine reiche Person sagt, okay, weißt du was, was brauchst du, wie kann ich dir wieder auf die Beine helfen? Klar, ich verstehe natürlich schon auch, dass es auch eventuell Sachen dabei sein können mit mentalen Problemen, Drogen, was auch immer, man weiß es ja nie, ja. Aber ich weiß nicht, ich finde das krass. Ich kann das nicht ignorieren. Das macht was mit mir. Ich kann da nicht einfach nicht hinschauen. Und dann ist es so, als ich habe sie gestern gesehen und als ich vor ein paar Wochen das erste Mal sie gesehen habe und dann zu diesem Club eben gegangen bin, waren wir eben dort wegen eines Buffets am Abend. Das hieß dann, das fand ich lustig, das hieß Lobster Extravaganza. Also das alleine ist ja schon, ja, sorgt für Programm. Also es war halt ein Buffet, wo es halt alles Mögliche an Fisch gab. Es war super lecker und eben auch All-You-Can-Eat-Lobster. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht so der Mega-Lobster-Fan. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gegessen hast. Ich finde, das schmeckt halt wie so eine überdimensionale Manala Shrimp. Ich mag Shrimps extrem gerne. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist mir so ein bisschen ungeheuerlich, dieses Teil. Aber gut, ich habe dann eins gegessen und naja. Aber es war super lecker und es war irgendwie nett und es war halt so ein bisschen all you can eat. Und das ist aber trotzdem, ja, finde ich, für das menschliche Gehirn, wenn man irgendwie normal empathisch ist oder vielleicht wie ich überempathisch oder hochsensibel oder sowas. Ich dachte mir so, wie geht das? Wie kann es sein, dass ich diese Straße entlang laufe, diese Frau sehe, die nichts hat und dann hocke ich mich da in so einen Raum mit lauter Leuten, die irgendwie gut situiert sind für New York und wir essen hier Lobster Extravaganza. Also, ich weiß nicht, menschlich ist es doch nicht, oder? Ich weiß es nicht, also ich komme damit irgendwie manchmal nicht klar. Aber es ist halt einfach, weil diese Schere so extrem ist, ich weiß auch nicht. Naja, also, das war jetzt so die letzten Tage los, was mich so ein bisschen beschäftigt hat. Ja, und das bringt mich auch zu einem Thema, das ich heute mal anschneiden wollte. Und zwar das Thema Krankenversicherung in Amerika und soziale Leistungen. Ich bin jetzt nicht der Experte, möchte ich bitte sagen. Also da gibt es sicherlich Leute, die sich viel mehr auskennen. Ich habe mir das jetzt so ein bisschen zusammen recherchiert und das, was ich halt so weiß. Deswegen nagelt mich bitte nicht fest. Aber ich dachte, das ist ein interessantes Thema, weil man hat ja immer über Amerika so ein Bild, ne? Man hat ja so das Bild, was heißt es immer? Ja, die haben ja alle keine Krankenversicherung und die sind dann alle völlig in den Schulden und die haben kein soziales Netz und so weiter. Und ich muss wirklich sagen, das ist so nicht richtig. Das kann man, finde ich, so auch einfach nicht sagen. Weil es gibt definitiv ein soziales Netz und es wird auch von Leuten viel genutzt. Es kann natürlich schon sein, dass es in New York anders ist. Vielleicht ist New York auch besser aufgestellt als andere Bundesstaaten. Das kann natürlich extrem gut sein. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Kalifornien ist. Und ich weiß nur, dass in Kalifornien die Obdachlosenzahl extrem nach der Pandemie ja nach oben gegangen ist. Also es muss ja richtig schlimm sein. Und es ist hier in New York natürlich auch schlimmer geworden. Aber diese Nummer mit einfach zu sagen, ja, die haben ja alle kein soziales Netz und überhaupt und die haben ja keine Krankenversicherung, das finde ich, das kann man so einfach nimmer sagen, weil es einfach nicht stimmt. Und ich habe das jetzt alles mal zusammen recherchiert. Also erstens möchte ich mal erklären, wenn du hier angestellt bist irgendwo, dann hast du automatisch eine Krankenversicherung eigentlich normalerweise. Das Problem ist einfach nur, dass diese Krankenversicherung nicht wie in Deutschland 100% übernimmt die meiste Zeit, sondern hier gibt es halt auch, das hat der Oliver zum Beispiel auch in seiner Folge erzählt, wo wir über die Gastronomie gesprochen haben, dass es in der Gastro zum Beispiel oft so ist, dass es nur 50% gecovert wird, deine Ausgaben. Und genau, aber wenn man jetzt einen ganz guten Arbeitgeber hat, dann hat man meistens eigentlich schon 100%, aber eben manchmal auch nicht. Ganz oft ist es auch so, dass du nur 50% hast. Ich bin zum Beispiel bei meinem Mann mitversichert, der hat halt einen Job in der Finanzbranche und wir zahlen dann natürlich schon meine Versicherung aus der Tasche, ja, jeden Monat. Er hat ja so seinen Arbeitgeberanteil, der den größten Teil übernimmt und er zahlt was dazu. Und meinen zahlen wir natürlich privat aus unserer eigenen Tasche. Das ist jetzt auch nicht billig. Das sind, glaube ich, auch so um die 500, 600 Dollar. Aber das zahlst in Deutschland privat genauso. Also das musste ich da auch zahlen, weil ich war privat versichert in Deutschland wegen meinem Beruf. Also als selbstständige, freischaffende Künstlerin. Da habe ich genau dasselbe gezahlt. Und also hier bin ich bei ihm mit versichert. Und wenn ich hier aber zum Arzt gehe, musste ich bis jetzt noch nie irgendwas zahlen. Okay, was muss ich mal zahlen, wie in Deutschland vielleicht auch, wenn es eine gewisse Sache für ein Labor gibt. Zum Beispiel, weiß ich nicht, die Versicherung zahlt jetzt nicht mehr den Test, Bluttest für B12-Vitamin. Mein Gott, da muss ich den halt selber zahlen. Aber das war jetzt nicht so schlimm. Oder wie bei euch in Deutschland, wenn du hier zum Zahnarzt gehst und du willst eine Zahnreinigung, musst halt die Zahnreinigung selbst bezahlen. Die kostet hier genauso viel wie in Deutschland. Da zahle ich meistens so 95 Dollar. Und die ist super. Also das läuft für mich eigentlich wie in Deutschland ab. Ich muss jetzt aber zum Beispiel dazu sagen, der Mike hatte vor, das ist schon lange her, vor 9 Jahren oder 10 Jahren hatte der einen Kreuzbandriss und hat sich hier in New York operieren lassen. Und das Problem ist, dass die Kosten für Operationen und so weiter oder für medizinische Kosten extrem viel höher sind als bei uns in Deutschland. Ich habe keine Ahnung, was eine Kreuzband-OP in Deutschland kostet. Wenn es jemand weiß, schickt es mir gerne auf Instagram. Weil ich weiß, dass seine OP, glaube ich, 38.000 Dollar gekostet hat für ein Kreuzband. Und da weiß ich noch, dass er, glaube ich, 8.000 Dollar selbst bezahlen musste, was echt viel ist. Ne? Das musste er erst mal haben. Also das ist halt schon das Problem. Du hast einmal höhere Kosten, was das medizinische System angeht. Und zweitens hast du trotzdem auch immer wieder bei gewissen Sachen, das heißt hier Deductibles, also Zusatzkosten im Endeffekt. Und die können natürlich einige Personen schon auch in die Knie zwingen. Ne? Und weil, ich meine, 8.000 Dollar, wenn es die nicht hast, da musst du bitte gucken, dass du die abzahlst. Also das ist natürlich klar. Aber es ist schon so, dass du eigentlich generell irgendeine Art von Versicherung hast, wenn du angestellt bist. Der Riesenunterschied ist natürlich, dass es hier in Amerika gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, dass du versichert sein musst, per Gesetz. Das ist hier nicht so. Es gibt hier schon viele, die einfach sagen, ich bin gesund, mir fehlt nichts, ich gehe das Risiko ein, ich zahle keine Krankenversicherung und ich schaue einfach, was passiert. Da gibt es einfach viele. Aber ich habe recherchiert, Leute. Ich habe Zahlen dabei. In den USA waren in 2018 91,5% der Menschen versichert. Also, das heißt, niemand kann mir sagen, die Amerikaner, die haben ja keine Krankenversicherung. Nein, das stimmt nicht. 91,5% haben eine. Es sind andere Faktoren, die dazu führen, dass man eventuell finanzielle Probleme hat. So, also einmal ist der große Unterschied, dass hier das System auch sehr gut ist teilweise, je nachdem, wo du halt hingehst und in welche Klinik du gehst, ist natürlich schon Top-High-End-Leute, die da praktizieren. Aber die Kosten sind extrem viel höher. Und das liegt auch mit daran, weil in Amerika kannst du ganz leicht verklagen. Das heißt, das Erste ist, dass die Ärzte und die Kliniken sich wahnsinnig absichern müssen mit Versicherungen, dass wenn sie verklagt werden, dass sie eine Versicherung haben. Und zweitens, dadurch, dass sie gut, ist ja nicht schön, wenn man verklagt wird, aber dadurch, dass sie definitiv irgendwann verklagt werden, sind sie extrem vorsichtig, checken immer wieder. Also sie sind extrem genau, was die Kosten natürlich auch wieder nach oben treibt. Dann habe ich festgestellt, das System kann sehr komplex sein. Für mich ist es jetzt nicht so komplex, aber trotzdem muss ich sagen, ich muss halt vorher schon checken bei meiner Versicherung, wenn ich zu diesem Arzt gehe, zu dem und dem Zahnarzt zum Beispiel, ist der bei mir im Netzwerk drin oder nicht? Also Ärzte gehören zu gewissen Versicherungen. Das ist jetzt wie bei uns vielleicht, wenn man sagen würde, gesetzlich oder privat, ne? Also du musst halt vorher abchecken, nimmt der Arzt gesetzlich auch oder nur privat? So ist es da auch. Da ist es halt eher so, nimmt der Arzt die AOK oder nimmt er nur die Deutsche Ärztekammer? Oder sowas, ne? Ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Also das muss man halt vorher immer abchecken. Und wie gesagt, ich habe gehört, dass das Ganze so ein bisschen schwierig sein könnte, wenn man sich nicht gut informiert. Wie gesagt, es gibt dann auch noch große Unterschiede in der Qualität. Also wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, auf der Upper East Side in ein Krankenhaus gehst, dann ist das halt sehr viel besser, als wenn du irgendwie in Brooklyn im letzten Eck irgendwo in ein Krankenhaus gehst. Da ist die Qualität halt einfach eine andere. Es ist einfach so. Und das ist natürlich schon auch wieder mal ein Ding, dass die, die Kohle haben, wahrscheinlich eine bessere Versorgung haben. Ist ja bei uns aber auch schon langsam so, finde ich. Wenn du privat bist, kriegst du ein bisschen anders, wirst du anders behandelt manchmal, als wenn du gesetzlich bist. Allein schon wegen Terminen oder so. Das geht ja gar nicht. Aber gut. Anderes Thema. So, was ist noch wichtig? Diese Zusatzzahlungen zum Beispiel, da habe ich rausgefunden, einer von 50 AmerikanerInnen haben, wenn sie mit dem System zu tun haben, eine Zusatzzahlung von $5,000. Das ist eben das, was ich vorher gemeint habe. Einer von 50 Amerikanern, die zum Arzt gehen oder irgendwie mit einer Klinik oder irgendwas zu tun haben, hat Zusatzkosten von $5,000. Das ist nicht wenig. Klar, was machen die meisten? Ich nehme mal an, die tun es irgendwie auf eine Kreditkarte und dann musst du es halt abstottern, ne? Also, was mir hier auch aufgefallen ist, dass manche Leute deswegen Angst haben, zum Beispiel den Notarzt zu holen oder den Krankenwagen. Ich war mal auf der, es war auch Fifth Avenue, bei der St. Paul's Cathedral, die Cathedral, ja, die, ne, die Kirche da. Da waren so Absperrungen und da ist eine ältere Dame über den Fuß von so einer Absperrung drüber gefallen. Und dann bin ich hin und ein paar andere auch und haben ihr halt versucht aufzuhelfen, aber sie ist dann sitzen geblieben und ihr Ellenbogen hat wehgetan und irgendwie, ja, also sie war so ein bisschen auch daneben der Spur, weil sie sich eben wehgetan hat und dann haben wir halt gefragt, ob wir einen Krankenwagen holen sollen und dann war sie gleich, nein, alles gut, ich kann schon aufstehen, ich kann nach Hause und dann hat jemand gefragt, ja, aber ist da jemand oder so, der sich um sie kümmern kann? Ja, ich habe jemanden und so, weil sie wollte auf keinen Fall, dass ein Krankenwagen geholt wird, weil sie wahrscheinlich Angst hatte, dass sie irgendwie, entweder war sie nicht versichert oder sie hatte eben Angst wegen den Zusatzzahlungen. Ja, Also das ist mir schon auch aufgefallen. Und bezüglich New York, in New York sind nur 7% unversichert. Also das ist wirklich eine kleine Zahl, finde ich. Und generell, ich kenne mich jetzt auch nicht so ganz aus, aber ich habe mal versucht, das zu verstehen. Es gibt hier nämlich schon Möglichkeiten, dass man eine Versicherung hat, eine Grundversorgung hat zumindest. Also es ist nicht so, dass man generell, also dass man nicht behandelt wird. Das ist auch absoluter Quatsch. Es gibt zum Beispiel, in Amerika gibt es Medicaid. Das heißt, Personen, die im Jahr unter 17.000 Dollar verdienen, das sind ja dann sozial schwache Familien oder wenn jemand schwanger ist oder wenn jemand Behinderungen hat, dann bekommt man eine kostenlose Krankenversicherung durch Medicaid. Fast 70 Millionen Menschen in den USA haben Medicaid. Das ist natürlich sau viel. Das ist fast ganz Deutschland. Also Amerika hat ja um die 350 Millionen Leute, 70 Millionen davon. Das ist jetzt nicht wenig. Also ich glaube, das Problem liegt jetzt eher daran zum Beispiel, dass es einfach doch sehr viele Leute gibt, die Niedrigverdiener sind, die wirklich sozial schwach gestellt sind und die eben auf Medicaid angewiesen sind. Da bezahlt der Staat die Krankenversicherung für die und da gibt es halt so verschiedene Einkommensgrenzen. Für eine Familie von 3 Leuten ist die zum Beispiel 2.800 pro Monat. Das ist jetzt für New York. In anderen Bundesstaaten ist das natürlich eine andere Zahl, ne? Weil das ist schon ein Unterschied. Und in New York sind 2,5 Millionen Menschen durch Medicaid versichert. Das finde ich jetzt fast wieder wenig, muss ich ja fast sagen. Es gibt dann in New York noch was anderes, das heißt New York Essential Plan, also so eine Art Grundversorgung, die deckt auch wirklich die ganzen Grundleistungen ab, wie Zahnarzt, Augenarzt, stationäre oder ambulante Krankenhausversorgung, verschreibungspflichtige Medikamente und auch so Routinenuntersuchungen und Vorsorge. Und man kann da also kontinuierlich drin bleiben und kann sich auch jederzeit an- und abmelden, wenn sich was verändert, weil das ist auch wieder an gewisse Dinge geregelt. Das ist so die nächste Stufe, wenn man so ein bisschen mehr verdient, aber irgendwie immer noch nicht genug. Da muss man also in einem Haushalt für eine Person ist die Grenze des Jahreseinkommen 37.000 Dollar. Für 3 Personen wären es 64.000 Dollar. Also da kann man dann das benutzen, wenn man nicht durch den Arbeitgeber versichert ist. Ne? Dafür muss man aber ein New York Resident sein. Also man muss hier wohnen im Bundesstaat New York. Man muss gesetzlich hier wohnen dürfen. Also du kannst jetzt kein Immigrant sein ohne Immigrationsstatus. Alter zwischen 19 und 64 Jahre alt. Über 64 gibt es was anderes, erzähle ich gleich. Und man muss also, wenn man eben aus diesem Medicaid, was ich vorher erzählt habe, wenn man da nicht reinpasst, dann ist das nächste eben der New York Essential Plan. Und wenn eben dein Arbeitgeber für dich nicht zahlt, dann kannst du das beantragen. Also das finde ich, muss ich sagen, jetzt schon cool, ne, dass der Bundesstaat New York das macht. Also auch hier, also in New York hat man eigentlich ganz gute Möglichkeiten, muss ich sagen. Danach, wenn du nämlich dann 65 Jahre alt bist, dann kommst du in dieses Rentenalter und dann gibt es Medicare. Das ist jetzt eher vom Bund aus, also vom Federal Government, also vom Washington aus. Und darüber sind momentan 44 Millionen Leute unter der Krankenversicherung. Da ist es eben klar, ne, du bist in Rente und hast vielleicht durch deinen Arbeitgeber ja eben dann keinen Anspruch mehr auf Krankenversicherung. Dann greift Medicare und dann bist du dort versichert. Das ist auch eine super gute Grundversicherung. Da kriegst du eben auch Medikamente sind, musst du nicht bezahlen. Du kriegst also, genau, ganz normal, kannst ganz normal zum Arzt und so weiter. Das ist alles geregelt. Und du kriegst auch, ich weiß jetzt nicht, in welchen Abständen, ob das monatlich ist oder vierteljährlich. Ich kenne das durch meinen Schwiegervater. Der kam dann irgendwann mal an, hat gesagt, doch, ich habe so ein paar Sonnencremes für euch, die könnt ihr doch sicherlich gebrauchen. Und ich so, hä, was soll ich denn mit den ganzen Sonnencremes jetzt? Und wo hast du die überhaupt her? Die sind ja jetzt nicht günstig. Und er so, ja, ich kriege ja immer so, so Karten, wo ich die benutzen kann in den, also im Drogeriemarkt. Er kriegt also regelmäßig einen gewissen Geldbetrag, den er im Drogeriemarkt für sich ausgeben kann. Ja, da hat er uns dann Sonnencreme gegeben. Also das finde ich irgendwie auch ganz cool, ne? Da hat man so die Hygieneartikel, die man so jeden Monat braucht. Also das ist wirklich, muss ich sagen, das gibt's aber, glaube ich, das ist noch nicht so lange. Das war ja, glaube ich, die Debatte auch, oder? Ach nee, das war schon. Nein, jetzt lege ich. Nein, jetzt sage ich lieber nichts, sonst sage ich wieder was Falsches. Nein. Okay. Obama war, glaube ich, Medicaid. Das war das eben, genau. Der hat es ja eingeführt, dass, also wenn man unterhalb einer gewissen Grenze ist, dass man trotzdem eine Grundversorgung hat. Genau, sowas, glaube ich. Genau. Also, wir sehen, zumindest im Bundesstaat New York oder auch in Amerika generell, eine gewisse Grundversorgung ist vorhanden. Wenn du natürlich jetzt eine krasse Sache hast, wie ne, irgendwelche schlimme Krankheiten oder du hast einen Unfall oder so oder was gebrochen, kann es natürlich schon sein, dass du aus eigener Tasche einfach einen großen Betrag dazu zahlen musst, den die meisten wahrscheinlich einfach nicht auf der hohen Kante haben, weil, ja, ich habe auch schon von eben Amerikanern gehört, die dann so 5 bis 6 Kreditkarten haben und dann wird das alles so hin und her geschoben. Also das, ich glaube, ja, viele leben da so ein bisschen am Minimum. Ja, genau. Und dann habe ich mal für uns die Sozialleistungen recherchiert, weil das finde ich jetzt auch spannend. Also da bin ich jetzt auch gar kein Regierungsangestellter, der das ganz genau weiß, aber ich sehe zum Beispiel hier in Brooklyn ganz oft bei diesen Bodegas, das sind ja diese kleinen Ecklädchen, wo man so die Grundsachen bekommt, oder auch in gewissen Lebensmittelläden, in kleineren, unabhängigen, kann man oft mit Food Stamps bezahlen. Da ist immer so ein Schild draußen dran und da steht dann drauf, we take these Stamps. Da gibt es verschiedene, glaube ich. Aber das sehe ich dann oft, dass man da einkaufen kann. Also, Essensmarken, die sind hier immer noch ziemlich verbreitet, würde ich sagen. Das sind dann praktisch die Sozialleistungen. Also in New York gibt es normalerweise eine finanzielle Unterstützung für mindestens 26 Wochen. Das sind, ja, Moment, 4, 8, 12, 16. Ja, das ist ein halbes Jahr. Das ist nicht schlecht, würde ich sagen. Also ein halbes Jahr kriegst du Unterstützung. Es kann aber auch manchmal leicht auf ein Jahr verlängert werden. Und die Höhe des Bezugs richtet sich nach dem, was du verdienst. Und auch die Länge des Arbeitsverhältnisses oder so, das du hattest. Also es ist halt, wenn du arbeitslos wirst, ne? Und der Maximalsatz in New York ist pro Woche $500. Naja, dann hast du maximal $2,000 im Monat. Naja. Ist jetzt für New York nicht so viel, gell? Wenn du auch noch Miete zahlen musst, dann schaut's alt aus. Aber da gibt es ja auch viele Programme, wo Mieten gezahlt werden oder wo es so gewisse Wohnhäuser gibt, die so und so viele Sozialwohnungen haben und so. Also das gibt es hier schon auch sehr viel. Da ist das Problem eher ein bisschen das, dass diese Sozialwohnungen halt oft geballt aufeinander sind und dann kommen halt diese üblichen Probleme, ne? Mit irgendwie, genau, Klicken, Gangs, Kriminalität, das ist dann eher das Problem. Gut, also, aber nochmal jetzt, diese Food Stamps, das, was wir gerade gesprochen haben, ist eher so Arbeitslosengeld. Und dann die Food Stamps, die heißen SNAP, SUP, okay, nochmal, Supplemental Nutrition Assistance Program. Na ja, okay. Also das ist so der Klassiker unter diesen ganzen Sozialhilfeprogrammen, dass du einfach Geld fürs Essen bekommst. Und die sind mittlerweile elektronisch auch. Und die sind eben für Menschen unterhalb einer gewissen Einkommensgrenze. Zum Beispiel für eine Einzelperson sind es $1,300. Dann bekommst du auch schon Food Stamps. Und für eine dreiköpfige Familie sind es 2.200. Oh, das ist niedrig für drei Leute. Ja. Und dann können die also diese Food Stamps bekommen. Und von den New Yorkern sind es, also Bundesstaat New York, 1,5 bis 1,7 Millionen Leute beziehen die. Und ja, genau. Ja, also eine Einzelperson hat dann so um die $130 und eine Familie so um die $250 im Monat für Essen. Das ist auch nicht viel, Leute. Da kommst du in New York auch nicht weit. Also, die sind wohl eben einfach zu bekommen. Aber naja, besser wie gar nichts, aber viel kriegst du davon nicht. Was dann wieder dafür zuführt, gell? Was für Essen kaufst du dir dann? Günstiges Essen. Wahrscheinlich dann auch wieder qualitativ nicht so gut. Naja, und so ist halt dieser Kreisel, gell? Wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, dann ist das eigentlich alles sehr offensichtlich. Und da ist wohl das Problem, dass die Leute sehr lange solche Food Stamps bekommen und irgendwie nicht so richtig rauskommen. Naja, da haben wir es wieder. Ich glaube, das ist so die Hauptsache hier. Und was ich auch wirklich immer mehr lerne, ist, es ist halt nicht wie bei uns in Deutschland, das hat man schon mal, du gehst hier in irgendeine Grundschule bei dir und du hast eine super Grundausbildung an Schule und jeder in Deutschland hat ungefähr dieselbe. Klar, dann teilt es sich nochmal, wenn du ins Gymnasium gehst oder was, aber generell bis zu einer gewissen Klasse hast du also eine gewisse Grundvoraussetzung, die einfach gegeben ist. Das ist halt hier anscheinend irgendwie eben nicht so. Also ich verstehe noch nicht so ganz, wie diese, sind diese normalen Schulen so viel schlechter als bei uns in Deutschland? Ich weiß nicht, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber gut. Da müsste man mal einen Experten fragen. Aber viele Deutsche, die zum Beispiel ja hier sind, die hätten einen Vergleich zu Deutschland, aber die gehen ja oft die Kinder in eine deutsche Schule hier. Hier gibt es ja in Brooklyn eine, dann gibt es auch in Westchester oben, in White Plains gibt es eine. In Manhattan gibt es auch noch eine, glaube ich. Also genau, die wissen es ja dann auch nicht. Na ja, gut, also es fängt auch mit dem Bildungssystem natürlich an. Wenn du bezahlst für die Schule, dann hast du eine bessere Ausbildung, du bekommst einen besseren Job, bliblablub. So läuft es halt alles, gell? Genau. Und ja, aber ich glaube, das ist für uns alle mal interessant, mal so ein bisschen einen Einblick zu bekommen, wie das hier so läuft und dass man eigentlich wirklich sagen kann, man hat eine gewisse Grundversorgung, also es ist nicht so, dass man jetzt gar nichts bekommt. Es sind vielleicht schon Unterschiede, aber in New York zum Beispiel bist du trotzdem relativ gut abgesichert. Also es ist nicht, dass du nichts hast. Das finde ich ja schon mal gut. Verbesserungswürdig ist es ja immer. Und das ist es ja auch in Deutschland. So, das Ganze war jetzt eine ganz kurze, knappe Sommer-Episode. Heute haben wir mal einfach ein bisschen so was gelernt zusammen. Und ja, wir hören uns wieder in 2 Wochen. Eine der nächsten Folgen wird mal sein, das habe ich auf Instagram ja ein bisschen angeteasert und das fanden eigentlich die meisten von euch gut, dass ich mal eine Folge mache, wie überlebt man hier eigentlich mental, emotional, körperlich in diesem wilden Westen. Also was mache ich, was machen Freunde von mir, um hier zu überleben. Also nicht im Sinne von Geld, sondern im Sinne von als Person. Wie kriegt man das alles hin? Und ja, und da gibt es einiges, was man machen kann. Da glaube ich, habe ich echt ein paar ganz gute Tipps. Das machen wir dann so beim nächsten oder übernächsten Mal. Und vielen lieben Dank nochmal für die Rückmeldung der letzten Folge. Ihr habt mir echt so schöne Sachen geschrieben und manche meinten sogar, das ist eine der besten Folgen. Wow, das ist ja ein Kompliment. Also freue ich mich total.
Ach so, ja, politisch, mei Leute, mei. Ich hab's prophezeit, ich sag es euch. Okay, wir machen es so, wenn du auf Politik keine Lust hast, wir machen es wie beim letzten Mal, dann schaltest du jetzt am besten ab und das kann ich total verstehen, weil mich kasst's auch voll an. Dann hören wir uns in 2 Wochen, für alle, die bleiben. Nur ganz kurz, das dauert jetzt nicht lange, ich kann euch nur kurz sagen, was hier los ist. Ich hab's prophezeit, ne? Ich hab noch gesagt, ich glaube nicht, dass der Biden im November antritt und schwupps, weg war er. Also das war ja wirklich sehr überraschend dann doch, finde ich. Und man muss natürlich schon auch sehen, ich glaube, das ist alles nicht so einfach, weil ich habe nur gelesen, also dass auf manchen Wahlzetteln in manchen Bundesstaaten kann man eigentlich nicht mehr den Namen wechseln. Also da steht halt Joe Biden drauf. Also, aber jetzt war ja erst jetzt, heute wurde Kamala Harris als die Kandidatin für die Demokratische Partei nominiert. Also wie, wo, was, verstehe ich auch nicht so ganz. Was wirklich crazy ist, in meinen Augen ist der gegangen, weil die ganzen Spendengelder nicht eingeflossen sind für die Kampagne, wie sie sich das gewünscht haben, weil die Kamala Harris hat ja innerhalb von 24 Stunden irgendwie 90 Millionen Dollar bekommen und innerhalb von 48 irgendwie waren es 200 Millionen oder was. Also die hat jetzt genug Geld. Und der gute, der gute Mann auf der anderen Seite, der schlägt natürlich jetzt um sich und hat Panik. Und also der gibt ja momentan wirklich Sachen von sich. Ah ja, ja, ja. Genau. Ich frage mich bei dieser Konstellation weiterhin, wenn zwei sich streiten, freut sich eventuell der Dritte. Wird es am Ende doch Kennedy? Ich bin gespannt. Ja, jetzt kommt es natürlich darauf an, wen wählt die Kamala als Vize? Das wird sicherlich ein Mann sein, nehme ich an. Weil eine Doppelpackfrau, das werden die nicht machen. Auch traurig eigentlich, aber gut. Und viele üben jetzt Kritik an den Kandidaten, den Trump gewählt hat, dieser Vance, weil der halt schon so ein bisschen, naja, das ist ja auch so einer, der irgendwie gegen gleichgeschlechtliche Ehe ist, wo ich mir denke, Alter, in welchem Jahrhundert lebst du denn? Also nicht in diesem, würde ich mal sagen. Also das finde ich, das geht ja gar nicht. Also da denke ich mir, du kannst doch auch nicht so jemanden als Vize aufstellen. Aber gut, da sind jetzt viele am Überlegen, ob das vom Trump so die schlaue Wahl war. Genau. Aber gestern übrigens bei dem Abendessen hat eine Freundin von mir was sehr Interessantes gesagt. Sie hat das Gefühl, dass der Donald, der, bei Donald muss ich immer an Ronald McDonald denken, aber gut, ja, er ist kein Hamburger-King. Dass der Donald halt jeder, der hat so viele verschiedene Gruppen an Leuten, die ihn unterstützen und jede Gruppe hat andere Interessen. Und zu jeder Gruppe sagt er, was sie hören will. Ja? Wenn er zu Afroamerikanern spricht, sagt er das eine. Wenn er irgendwie zu Hardcore-religiösen Leuten spricht, sagt er wieder was anderes. Also ich glaube, er ist so wie ein Fähnchen im Wind. Aber was da noch das Krasseste daran ist, dass diese ganzen Gruppen von Menschen teilweise überhaupt nichts mit anderen Gruppen gemeinsam haben und trotzdem würden sie für ihn wählen. Also das ist manchmal ein bisschen strange, finde ich. Aber ja, er ist einfach ein guter Rhetoriker, er weiß, was er sagen muss und jetzt lehne ich mich wieder aus dem Fenster. Eieiei. Was mir halt leider auf Social Media auch sehr auffällt, wenn ich manchmal ein Video mache auf meinem Susi Bloß Account, dann kriege ich manchmal Kommentare über Sachen, da bin ich manchmal geschockt, weil ich mir denke, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ich frage mich, ob die Masse der Menschen einfach gestrickt ist, und einfach nur, sag ich mal, nicht überlegt. Weil, was mir ganz oft auffällt, ist, ich mache ein Video über was total Banales. Und die Menschen, die das anschauen, verstehen erstens gar nicht, dass es vielleicht sarkastisch oder witzig gemeint ist. Zweitens hinterfragen sie es gar nicht. Drittens geben sie sich nicht die Mühe, mal auf den Account zu gucken und zu gucken, wer ist das überhaupt, was macht die? Es wird sehr viel so angenommen, wie es direkt ist. Und ich glaube, jetzt kommt eine steile Behauptung, die Masse hat aufgehört, selbstständig zu denken. Das ist das, was ich auf Social Media beobachte. Es ist wirklich schockierend, Leute, manchmal. Manchmal frage ich mich so, das kann alles jetzt nicht wahr sein. Und jeder hat eine Meinung, jeder muss seinen Senf dazu abgeben. Und jede Meinung ist manchmal total anders. Der eine kommt was mit Politischem an, der nächste kommt mit was Gesellschaftlichem, der nächste mit irgendwie was, also dann auf einmal irgendwie was Idealistisches. Also es ist so kunterbunt, aber es ist teilweise, finde ich, so krass einfach gestrickt, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, muss ich gestehen. Und dann frage ich mich, bin ich jetzt blöd oder sind es die anderen? Und das meine ich natürlich jetzt schon auch lustig und auch nicht. Weil manchmal denke ich mir, ich gehe ja von mir aus und ich bin jetzt kein Intelligenzbolzen. Ich habe auch nicht krass studiert. Ich habe zwar ein Abi, aber pff, naja. Aber trotzdem kann man doch in der Lage sein, sag ich mal, den Kopf einzuschalten. Und da bin ich mir langsam nicht mehr so sicher, Leute. Ob die große Masse so ein bisschen faul geworden ist im Denken. Und ich sage nicht, dass die dumm sind, weil das glaube ich einfach nicht. Das ist nicht so. Sondern faul die Gehirnzellen anzukurbeln. Das glaube ich. Weil schaut mal, wie faul sind wir denn? Ich meine, mit der künstlichen Intelligenz, es wird nicht aktiver, sondern eher fauler. Ich habe diese Woche, also ich spiele ja immer so ein bisschen mit KI, weil ich mir denke, umso mehr ich es benutze, desto mehr bin ich gewappnet für die nächsten 30, 40 Jahre. Und ich arbeite gerade an so einer Präsentation und habe so ein gewisses, also würde gerne Bilder reinbringen, aber ich habe diese Bilder natürlich nicht. Und manchmal sind die auch schwer im Internet zu finden. Und dann habe ich über so ein Programm, die künstliche Intelligenz, habe ich halt geschrieben, als Beispiel, weiß ich nicht, zum Beispiel, weiß ich jetzt gar nicht, Frau braunhaarig in Jeans und Sonnenbrille in Hollywood mit einem Bier in der Hand. Ne? Du, dann spuckt die das aus. Ich meine, ob das jetzt immer gut aussieht oder nicht, ist jetzt die Frage. Manchmal ist es auch ein bisschen verstellt oder entstellt. Also manche waren ein bisschen skurril. Aber wenn man es dann noch ein bisschen feintunet, kommt da wirklich ein Bild am Ende heraus, das man benutzen kann. Und das ist schon krass. Also, ich frage mich, ob wir halt alles so vorgekaut bekommen, auch mit Google. Man kann alles nachschauen, man muss nicht mehr selber denken, muss nicht überlegen, oh, wie geht es, sondern man guckt sich gleich ein YouTube-Video an, was hervorragend ist. Das ist meine absolute Rettung. Wirklich. Ich meine, ich baue hier gerade meinen Online-Store auf. Heieiei, ich sag euch, es ist eine Qual. Ja. Aber ich habe so viele YouTube-Videos immer wieder, die ich mir angucke, wo alles erklärt wird und ich liebe das. Das ist wirklich Wahnsinn. Man kann heutzutage alles nachgucken. Aber gleichzeitig glaube ich, dass der Mensch an sich dadurch vielleicht sich daran gewöhnt, dass man selbst nicht mehr so viel denken muss, sondern einfach alles vorgekaut bekommt. Und das ist etwas, was mich schon ein bisschen, ja, zu Sorge bringt. Ich finde, das hat man teilweise in der Pandemie gesehen und das sieht man auch politisch, vor allem in Amerika. Ja. Und jetzt könnte man natürlich wieder sagen, ja, vielleicht haben wir auch in Amerika viele nicht diese Schulbildung, wo ich mir denke, oh, come on, I'm sorry. Du musst jetzt nicht die krasse Schulbildung haben, um deine Gehirnzellen zu aktivieren. Das, finde ich, ist für mich keine Ausrede. Ja, bei Social Media ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, aber ich glaube, Leute, ganz ehrlich, auch nicht, weil, ja, es ist manchmal sehr wild, was ich da durchlesen muss auf meinem Account. Echt, die Leute kommen auf Sachen, wo ich mir denke, wow, das ist jetzt schon sehr einfach gestrickt. Aber gut, Das werden wir erleben, wie es weitergeht. Bis November ist weiterhin noch lange. Jetzt habe ich doch viel mehr über das Ganze geredet, als ich wollte. Ja, mein Gott, so ist es halt. Jetzt haben wir das fast schon aufgemacht. Da können wir auch drüber reden, gell? So, jetzt aber ist genug für heute. Jetzt sind es doch wieder 45 Minuten. Mei, jetzt habe ich ganz schön lang darüber geredet. Ach, na gut. Also, ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Und das ist der Appell an dich und an mich. Lasst uns unser Gehirn aktiv benutzen. Hinterfragen, zweifeln und mal hinter die Kulisse blicken. So machen wir das. Okay, also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao aus Brooklyn.